Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr mich auch eingeladen habt zum Thema des Korintherbriefes. Der Korintherbrief ist im Neuen Testament einer der spannendsten Briefe, wenn nicht sogar der spannendste überhaupt. Das ist nämlich ein sehr authentischer und natürlicher Brief. Paulus hat ja verschiedene Briefe geschrieben. Der Römerbrief ist der erste Brief, der im Neuen Testament bei den Briefen steht, ist aber nicht der erste, den er geschrieben hat. Der erste ist der erste Thessalonicher Brief, aber der Römerbrief ist wie so eine, ja, wie so ein theologisches Testament und es ist sehr systematisch geschrieben. Und der Korintherbrief ist aber ein Brief, wo Paulus sich mit ganz konkreten Fragen und Problemen einer Gemeinde zur damaligen Zeit, also Mitte des ersten Jahrhunderts, auseinandersetzt. Es sind viele interessante Fragen drin, denen ihr wahrscheinlich auch in nächster Zeit weiter nachgehen werdet. Und heute machen wir weiter bei einem, ja, gar nicht so leichten Thema. Es wird, ihr habt es selber überschrieben mit Gott ist anders. Und ich will aber über die Frage auch reden, was ist eigentlich Glaube und was ist Wahrheit? Was ist Glaube und was ist Wahrheit? Das beschäftigt mich schon eine ganze Weile, vor allem die Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Ich meine, für mich da eine Antwort erstmal gefunden zu haben, mal gucken, wie das dann in 30 Jahren ist. Man ist ja nie fertig mit den theologischen Fragen und den Lebensfragen. Eine Antwort will ich euch heute geben, was ich denke, was Wahrheit ist und wie wir Wahrheit verstehen und auch, was Glaube ist. Es ist ja so, wenn ihr in eure Schulen geht oder auf eure Arbeitsplätze oder vielleicht sogar in eure Familien, dass das nicht immer so ist, dass da Menschen sind, die genau den Glauben teilen, den ihr auch habt. Wir sind hier in Ostdeutschland 20% Kirchenmitgliedschaft und innerhalb der Kirchenmitglieder ist es auch sehr unterschiedlich, was die Frömmigkeit angeht und auch, würde ich mal sagen, die Intensität des Glaubens kennt ihr vielleicht auch. Wer bewegt sich denn von euch in Kontexten und Situationen, wo auch immer in eurem Alltag, wo ihr auch umgeben seid von Leuten, die überhaupt nicht irgendwie was mit Gott anfangen können und mit Kirche anfangen können? Sag mal. Ja, okay. Also eine Realität für euch selbst, mir als Pfarrerin, geht das auch so, dass ich da natürlich auch mit Leuten zu tun habe, die nichts mit Glauben anfangen können. Und ich selber komme auch aus einer Familie, die wenig kirchlich aktiv ist bis hin zu kirchlich ablehnend. Dazu will ich aber später kommen. Der Paulus und die Gemeinde in Korinth, die waren auch so einer ähnlichen Situation ausgeliefert, ein bisschen anders als wir heute. Die waren nämlich umgeben von Nichtchristen. Zum einen von Leuten, die Heiden waren und von Leuten, die Juden waren. Also gar nicht das Christentum kommt ja aus dem Judentum, aber trotzdem hat sich das auseinanderentwickelt. Und ich habe die erste Folie für euch. Da heißt es, da schreibt Paulus ganz am Anfang im Korintherbrief: Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Da wird schon mal so ein Grundkonflikt mit der Außenwelt sichtbar. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren anderer Leute klingt. Aber für uns ist es eine Botschaft, die Kraft Gottes ist und die uns erlöst. Das ist aus der Übersetzung Neues Leben, mit der mache ich dann auch weiter. Manche haben vielleicht auch den Luther-Text im Ohr, vielleicht habt ihr den Text auch schon gelesen im Vorfeld, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Also die Gemeinde in Korinth war auch dieser Situation ausgeliefert. Die Frage ist, was ist eigentlich jetzt hier Glaube? Was ist Glaube und was ist Wahrheit? Die biblische Grundlage, worüber wir heute reden, ist eben dieser Text. Und es ist so, dass die ersten Christen nicht nur in der Zeit damals bei den Korinthern, sondern auch ein paar Jahrhunderte später immer noch ein bisschen damit zu kämpfen hatten. Und wir heute, dass sie in Misskredit gezogen werden. Ich zeige euch jetzt kommt die nächste Folie. Nein, jetzt müsste noch eine weiter. Gut, die haben sich vertauscht. Auf dieser Folie sieht man auf der linken Seite eins der ersten Graffitis der Menschheitsgeschichte. Es ist ein Graffiti, das wurde Ende des 19. Jahrhunderts bei Grabungen in Rom oder archäologischen Arbeiten in Rom entdeckt. Es ist ein Wandgraffiti und das sind griechische Buchstaben zu sehen. Da heißt es, Alexamenos betet seinen Gott an. Und man sieht Alexandrinov, wer auch immer das war, das ist kein bekannter Mensch, aber wahrscheinlich ein Christ der Zeit, auf der linken Seite und auf der rechten Seite eine Figur, die an einem Kreuz ist. Und die hat einen Eselskopf. Sie hat einen Eselskopf. Das ist ein sogenanntes Spott-Graffiti. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der damaligen Kultur haben die Menschen sich Götter als kraftvoll vorgestellt und als mächtig und als stolz und als unbesiegbar. Die Kultur des Polytheismus, ja, die Griechen hatten ein ganzes Pantheon, also sozusagen so einen ganzen Saal voller Götter. Kennt ihr, denke ich, aus den ganzen Göttersaalen, die es so gibt. Und die Römer hatten das Gleiche, bloß nochmal mit anderen Namen. Und in dieser Welt sozusagen bewegen sich auch natürlich die ersten Christen. Und wenn man sich aber Götter vorstellt als kraftvoll, mächtig, stolz und unbesiegbar, und wenn ein Göttersohn ein Herkules ist, der vor Muskeln so strotzt, dann kann man sich das nicht vorstellen, dass sich ein Gott kreuzigen lässt. Es ist Unsinn und es ist Torheit. So ein Gott, das ist ein Esel, deshalb ein Eselskopf, und wer an ihn glaubt, ist ein noch viel größerer Esel. Die Griechen suchen nach Weisheit. Geh nochmal auf die Folie davor, die davor war. Hier heißt es, so fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nicht-Juden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Griechen fragen nach Weisheit. Und mit Griechen sind eben nicht nur Griechen gemeint, also Menschen, die aus Griechenland kommen, sondern überhaupt Menschen, die einer anderen Religion angehören, die dieser Paganen, dieser Heidenreligion angehören. Und diese Kultur ist geprägt von etwas, das man nennt Hellenismus. Und das speist sich oder sucht vor allem nach Schönheit und nach Stärke und Vollkommenheit von Weisheit, also sucht nach Weisheit und auch nach Wissenschaft. Ihr kennt die griechischen Philosophen, wenn ihr euch so eine griechische Statue vorstellt, sie ist immer sehr, sehr perfekt geformt. Also in dieser Weise ist die Kultur geprägt. Und ein gekreuzigter Gott passt eben da nicht richtig hinein. Und auch für die Juden der damaligen Zeit bis heute ist es nicht möglich, Jesus als Messias anzuerkennen. Lange Zeit haben Christen eigentlich als so eine Art Untergruppe des Judentums gelebt, bis das dann mal auseinandergegangen ist und das Christentum sich zu einer Staatsreligion entwickelt hat. Das passiert aber viele, viele Jahrhunderte später erst. Also erst im 4., 5. Jahrhundert kommt es soweit. Und am Anfang existieren die beiden nebeneinander, die haben auch manchmal ganz schön zu diskutieren. Aber für Juden ist es eigentlich wirklich schwer, Jesus als Messias anzuerkennen. Zum einen, weil er gekreuzigt wurde, und die Annahme ist, dass wer am Kreuz hängt, dass das eigentlich ein verfluchter Gottes ist. Gibt es auch im Alten Testament eine Stelle, 5. Mose 21, Vers 23, wer am Holz hängt, ist verflucht. Und zum anderen verbinden Juden bis heute mit dem Messias bestimmte Zeichen, was eintreten muss, dass das Reich des Messias angebrochen ist. Nämlich, dass ein Friedensreich entsteht, ein weltumspannender Friede. Und das Argument der meisten Juden ist, dass sie sagen, also schau in die Welt, ist das Friedensreich schon angebrochen? Nein, also kann Jesus nicht der Messias sein. Ein Messias, der sich hinrichten lässt von einer fremden Macht, nämlich damals den Römern, den kann es nicht geben. Und trotzdem hält Paulus was dagegen und sagt, ja, manche halten es für Unsinn, was wir da glauben, Jesus Christus, für uns aber, die an die Erlösung durch Jesus Christus glauben, ist genau das, was ihr für gering erachtet, das Größte. Es ist unsere Kraft, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich habe euch ja gerade gefragt, wer sich in Kontexten bewegt, wo Menschen sind, die nicht glauben können, was wir glauben. Ich weiß nicht, wie es euch dann da geht, ob ihr trotzdem mutig und fröhlich und frei von der Leber weg von Gott erzählt und sagt, ach, ich bin Christ und das ist das Tollste, oder ob ihr euch eher zurückhaltet und gar nichts sagt. Kann ganz unterschiedlich sein, müsst das jetzt auch nicht öffentlich hier besprechen. Vielleicht haben wir dann später nochmal Gelegenheit, darüber miteinander zu reden. Leute, die nicht an Gott glauben können. Es sind Leute, die dafür ganz verschiedene Gründe haben. Ich glaube nur das, was ich sehen kann. Oder ein Gott, der Leid zulässt, den kann es nicht geben. Oder ich bin damit nicht aufgewachsen, also fehlt mir auch nichts. Oder wer an Gott glaubt, der ist doch noch ein Kind, der will nicht erwachsen werden. Ein Vorwurf, den Sigmund Freud zum Beispiel gemacht hat. Was wir glauben, müssen wir uns mal vor Augen halten, was wir glauben, ist mit den Augen, mit den Ohren und auch mit den Herzen von Nichtglaubenden eigentlich was ziemlich Abgefahrenes. Wir glauben an einen Gott, den wir nicht sehen. Wir gehen davon aus, dass diese Erde nicht nur ein Zufallsprodukt ist, was sich irgendwie zusammengesetzt hat, zufällig aus Sternen, Staub oder überhaupt Materie, zumindest dass es sich nicht zufällig zusammengesetzt hat, sondern dass es auch irgendwas mit Schöpfung und zielgerichtetem Handeln zu tun hat. Wir nennen diesen Gott sogar Vater. In der Momentum-Konzeption habe ich vor kurzem auch gelesen, Papa nennt manche ihn auch. Vielleicht nennt ihr ihn auch Papa oder Daddy. Und wir glauben an Jesus. Wir glauben, dass Jesus gleichzeitig Mensch und Gott ist. Wir glauben daran, dass er Wunder vollbracht hat, dass er übers Wasser gegangen ist. Das war ein Thema zum Beispiel meiner Konfirmanden, die das mal eingespielt haben und gesagt, wie ist denn das jetzt hier mit den Wundern? Wir erzählen ja davon immer so frei und gehen davon aus, dass das alles nicht erklärt werden muss oder zumindest, dass das allen klar ist, wie das zu verstehen ist. Wir glauben daran, dass er Menschen geheilt hat, dass er gestorben ist, ein Gott, der sich kreuzigen lässt und dass er auferstanden ist von den Toten. Wow. Und dass dieser Zusammenhang von Kreuz und Auferstehung, was wir in der nächsten Woche alles in den Tagen zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag abstreiten werden, dass das wichtig ist für unser Heil. Und dann glauben wir auch, dass Jesus verschwunden ist in den Himmel, zur Himmelfahrt und doch noch irgendwie gegenwärtig ist, nämlich in Gegenwart des Heiligen Geistes. Eine Geistkraft, die gleichzeitig aber auch personaler Gott ist, ein Teil der Trinität, aber eben irgendwie anders als Gott der Vater und Gott der Sohn. Für Menschen, die das nicht kennen, ist das total befremdlich. Also es ist wirklich richtig befremdlich und abgefahren. Ist entweder überfordernd für sie oder auch lächerlich. Und manchmal stelle ich mir das vor wie einen Kreis. Ja, danke.
Soll ich dir einen Kreis basteln?
Ja, wie ein Kreis. Ein Kreis, den Daniel jetzt bastelt.
Oh, ich habe Geometrie.
So. Es kann auch ein Ei sein.
Ja, das kriege ich hin.
Ja. Danke. Danke. Also ich stelle mir das manchmal vor wie einen Kreis. Und einmal gibt es den Kreis, dass man drinnen steht, hier in Großhabe beim Input, vielleicht ist euch alles klar oder im Gottesdienst ist alles klar, wenn ihr mit Leuten zu tun habt, der Daniel, der kann sich mal hier mit reinstellen. Also, ja, grüß Gott. Und ja, der Herr ist auferstanden. Ja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist alles da. Ja, alles da zum Kreis. Aber diejenigen, die hier außerhalb von dem Kreis stehen, fragen sich dann manchmal, was ist denn das? Was soll denn das? Und können das eigentlich nicht nachvollziehen und nicht verstehen. Danke, Daniel. Um ehrlich zu sein, habe ich ein ganz großes Herz für diese Menschen, die nicht im Kreis stehen, sondern die hier draußen stehen, weil ich selber mal so ein Mensch war, der außerhalb des Ganzen war. Das will ich euch kurz erzählen. Dass ich überhaupt Pfarrerin bin, ist eigentlich ein großes Wunder. Und dass ich auch Christin bin, ist eigentlich für mich immer noch ein Wunder. Ich komme aus einer Familie, die mütterlicherseits kirchlich angetan ist, sagen wir es mal so, also die sind da alle getauft und konfirmiert, herzensgute Menschen, ganz toller Teil meiner Familie. Und väterlicherseits ist es aber ein Teil der Familie, der überhaupt nichts mit Kirche am Hut hat. Und ich bin als Kind nicht getauft worden, ich bin nicht in die Christenlehre gegangen, ich habe nie einen Kindergottesdienst erlebt, ich habe noch nicht mal Konfirmandenunterricht am eigenen Leib erlebt. geboren in Leipzig und dann war es aber so, dass ich nach der 4. Klasse im Erzgebirge bei Zschopau oder in Zschopau in die Schule gegangen bin, denn meine Eltern sind aus beruflichen Gründen dahin gezogen. Und das Erzgebirge ist in Sachsen sehr bekannt als ein sehr frommes Fleckchen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, das Erzgebirge ist sehr, sehr fromm, so wie hier in Großgrabe. Ein frommes Fleckchen. Und da gab es eines Tages mal eine Begegnung im Freibad. Da war ich 14 Jahre alt und habe im Freibad Leute aus der jungen Gemeinde kennengelernt und mit denen Kontakte geknüpft, hatte auch überhaupt gar keine Ahnung, was Kirche ist. Also ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was es mit Kirche auf sich hat. Und habe aber zu denen Kontakte geknüpft und die haben mich eingeladen, irgendwann so nach einem halben, dreiviertel Jahr zu einer Jugendveranstaltung, einer Jugendevangelisation. War sogar in Räumen einer Schule in Flöhr im Gymnasium und die haben mich da tatsächlich, also du nimmst das jetzt leider auf, aber ich eigentlich wollte ich das jetzt hier in diesen Räumen lassen. Ich bin da eigentlich nur aus einem Grund mit hingekommen, weil da nämlich ein Junge war, den ich toll fand. So, jetzt ist es raus. Mit diesem Jungen hat es nicht geklappt, aber ich bin trotzdem da mit hingefahren und es war einfach so organisiert, da gab es auch tolle Musik, es gab eine Moderation und es gab einen Prediger und ich saß da an den Reihen und habe mir das alles angehört und habe an den ersten Tagen gedacht, ach du Scheiße, wo bist du denn hier eigentlich hingekommen? Also wirklich, ich fand es unglaublich komisch. Das Einzige, was mich in den ersten Tagen getröstet hatte, war, dass es dann nach Waffeln gab. Die haben schon lecker gerochen, so wie heute eure Muffins. Also ich habe schon so einen Hang auch ein bisschen zu Süßigkeiten. Ja. Das Schwierige war noch, dass es so einige Konflikte gab mit manchen Leuten, die ich kannte damals, die auch in meinem Alter waren, die mit auf meiner Schule waren und was mich immer so ein bisschen belastet hatte. Und das Komische war, dass drei Menschen waren das, mit denen ich tatsächlich Konflikte hatte und dass diese drei Konflikte sich im Laufe dieser Jugendwoche gelöst hatten. Denn die schwirrten auch dort alle rum und ich konnte jeden Tag mit einem nach dem anderen mal Frieden schließen. Das war ziemlich gut. Im Nachhinein würde ich sagen, es ist wie, als ob Gott mir so den Rücken freigeräumt hat für das Eigentliche, um das es eigentlich ging. Ich fand es komisch, dahin zu gehen, aber ich bin trotzdem jeden Tag dahin gegangen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Das Gute war, dass es da Leute gab, die mich mitgenommen haben, die mich im Auto mitgenommen haben, die mich dazu eingeladen haben. Also ohne die wäre ich da auch nie hingekommen. Und die auch nicht locker gelassen haben, bis ich da endlich mit hingekommen bin. Und mir auch gesagt haben, André ist auch mit dabei. Gut. Und dann gab es einen Abend, das war so gestaltet, dass man nach vorne gehen konnte, dann nach der Predigt und ja, so richtig mit Übergabegebet und sein Leben übergeben konnte und ein Gebet sprechen konnte und dann war alles schick. Auch das fand ich ziemlich seltsam. Aber es gab dann einen Abend, wo ich dann dachte, vielleicht könntest du jetzt mal nach vorne gehen. Vielleicht könntest du einfach mal wagen. Neben mir saß noch eine andere, die ich da kennengelernt hatte. Und da habe ich gesagt, na und, kommst du mit? Und da hat sie gesagt, nee, ich bin da nicht so. Und das hat mich dann zurückgehalten. Ich wollte eigentlich an dem Abend nicht alleine nach vorne gehen. Und wenn ich nach Hause gefahren, habe ich irgendwie schon geärgert. Dachte, ist das jetzt deine Chance gewesen? Und dann kam noch der nächste Abend. Und das war für mich der letzte Abend. Eigentlich ging es dann noch einen Tag weiter, aber ich konnte nur noch an diesem Abend mit hinkommen. Und es war sehr gut, dass ich an diesem Abend davor nicht nach vorne gegangen bin, nur weil jemand anders hätte mit nach vorne gehen können. Es war so, der Prediger hat gepredigt. Ich habe auch schon vergessen, was er alles gepredigt hatte, aber das ist tatsächlich so. Es geht euch ja, denke ich, nicht anders. Aber es gibt manchmal ein paar Worte oder ein paar Momente, die werdet ihr niemals vergessen in eurem Leben. Niemals werdet ihr die vergessen. Und das war für mich so ein Moment. Der hat damals noch mit einem Overhead-Projektor einen Text aufgelegt. Das war 2002. Einen Text aufgelegt. Und das war Psalm 139. Was ein Psalm ist, keine Ahnung, damals gehabt. Und es war ein bisschen umgeschrieben. Und er begann mit, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Ich habe dich gemacht und so weiter. Ich kenne den Psalm ja. Und das hat mich so sehr getroffen. Es hat mich so sehr getroffen. Und in diesem Moment war es für mich wie, als ob ein Schalter umgelegt wird. Und ich wusste, dass die Existenz Gottes wahr ist. Es ist so ein Point of No Return. Ein Punkt, hinter den ich nicht zurück kann, selbst wenn ich es wollte. Das war 2002, jetzt ist 2018. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch ein paar Fragen manchmal an den Glauben hatte. Aber diesen Moment, also hinter diesem Moment kann ich nicht zurückgehen. Mein Point of No Return. Das war am 27. April 2002. Und am 27. April 2003 konnte ich mich dann taufen lassen. Habe dann einen Taufkurs noch mitgemacht und war sogar mit einer, mit der ich mich sehr zerstritten hatte, in diesem Taufkurs, und wir hatten uns am gleichen Tag zusammen am gleichen Taufbecken taufen lassen, was auch für uns ein Moment der Versöhnung war. Also es ist unglaublich, was Gott so schafft, auch zwischen Menschen und zwischen Mensch und Gott. Für mich war das sozusagen dieser Moment, wo ich von hier außen nach hier hingetreten war. Und das auch, weil Menschen mich da begleitet hatten. Es gab eine Situation von dem damaligen Jugendleiter meiner jungen Gemeinde, in die ich dann später gegangen bin, wo ich, es war so zwei Tage vor dem Point of No Return, dem ich erklären wollte, warum ich eigentlich nicht an Gott glauben konnte. Also mir hatte das schon alles gut gefallen und ich fand auch den Aufwand, den die für diese Jugendwoche gemacht haben, enorm. Aber ich wollte mich entschuldigen, dass es bei mir nicht fruchtet. Und habe dann gesagt, du, also wie ist denn das mit Schöpfung und wie ist das mit Evolution? Und ach naja, wenn ihr das braucht, dann ist das schön, aber ich brauche das vielleicht nicht. Und er hat mir ganz aufmerksam zugehört und hat dann nicht argumentativ agiert, sondern hat gesagt, komm Karin, lass uns beten. Lass uns einfach mal beten. Und das, den Gefallen wollte ich ihm gern tun, aber ich wollte auch nicht unehrlich sein. Und das einzige Gebet, was ich in dem Moment sprechen konnte, was ich ehrlich fand, war, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Hat er netterweise auch getan. Und ich empfinde das als wirklich ein großes Geschenk. Das ist zumindest meine Geschichte, wie ich überhaupt zum Glauben gekommen bin. Es war auch so, dass mein Vater das gar nicht so toll fand und das bis heute nicht toll findet, dass ich Christin bin, und auch nicht toll findet, dass ich Pfarrerin bin. Wir sind aber so weit, dass wir uns respektieren einander und ja, uns jetzt nicht dafür mehr die Köpfe einschlagen. Soweit erstmal dazu. Also so ist, sagen wir mal, ein persönlicher Zugang zum Glauben. Eure Geschichte ist vielleicht eine ganz andere Geschichte und das ist auch total in Ordnung so. Ich denke, Gott hat mit jedem seine Station und seine Geschichte, und auch mit dem guten Paulus hatte er eine eigene Geschichte gehabt. Paulus, der den Korintherbrief geschrieben hat. Paulus war Jude gewesen und war auch ein ziemlich bekannter Jude, der hat nämlich die Christen verfolgt. Ja. Und toll, ne? Apostelgeschichte, also ein sehr, sehr eifriger Typ, der hat da richtig Karriere gemacht und war auch bekannt und gefürchtet. Da denke ich manchmal bei der Geschichte von Paulus, Gott sieht schon das Herz an. Und hat dem Paulus eine 180-Grad-Wende verpasst. Paulus war, so beschreibt es die Apostelgeschichte, auf dem Weg nach Damaskus, war auf der Reise und hatte eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Seine Begleiter nicht, aber Paulus. Paulus sieht ein ganz helles Licht und hört die Stimme von Jesus und wird erstmal blind und erkennt aber, dass der, den er eigentlich verfolgt hat, beziehungsweise diejenigen, die an ihn glauben, dass das eigentlich Gott ist. Paulus hat eine ganz eigene Geschichte. Und das ging so tief, dass er eine 180-Grad-Wende gemacht hat. Der hatte sozusagen auch einen Point of No Return, einen Punkt, hinter den er nicht zurück konnte. Glaube entsteht, meine ich, also nicht aus Nachdenken und aus Pro-Kontra-Listen schreiben, entsteht also auch nicht aus Nachforschungen unbedingt. Ich glaube, ich habe einen guten Freund, der hat sich mal alle Weltreligionen vorgenommen und hat dann befunden, dass das Christentum doch die beste ist und hat sich deshalb für Jesus Christus entschieden. Aber ich glaube, dass Glaube nichts ist, was man tun, machen und erzwingen kann. Sondern Glaube ist ein Beziehungsakt. Ein Beziehungsakt zwischen Gott und Mensch. Und das, was dieser Kreis hier ist, ist eigentlich eine Beziehung. Eine Beziehung, in die man eintritt. Man kann vorsichtig eintreten, kann auch hineinspringen. Die Frage ist nur, ob man es tut und ob man sich traut. Der Zugang zu Gott ist immer einer, der durch Beziehung geschieht. Und Beziehung, das wisst ihr, lebt von Gespräch und davon, immer wieder in diese Beziehung einzutreten. Wir haben das Gebet und wir haben die Lieder, haben gerade Lieder gesungen, um Gott zu loben. Und in der Bibel wiederum spricht Gott zu uns. Ganz bestimmt habt ihr mal einen Vers oder einen Abschnitt aus der Bibel gehabt, wo ihr das Gefühl hattet, der ist jetzt sowas von Arsch auf Eimer für euch geschrieben oder der hat euch was zu sagen, dass ihr wisst, Gott spricht zu euch auch durch die Texte der Bibel. Ist nicht immer so, ja, müssen wir auch nüchtern betrachten, aber Gott spricht zu uns und wir sprechen zu Gott. Manchmal spricht er auch durch einen anderen Menschen und manchmal auch durch den Heiligen Geist, sodass man einen ganz grandiosen Gedanken hat. Wir gehen mal die Folien weiter. Nochmal weiter. Genau. Also, das Bild war eigentlich ein Bild für diejenigen, die sich fragen, was hat es denn eigentlich auf sich mit dem christlichen Glauben? Für diejenigen, die außerhalb stehen. Bitte weiter. Hier nochmal ein Bild mit dem Kreis draußen und drin. Und noch weiter. Und die Frage, diesen Glaube zu verstehen als ein Beziehungsakt. Glaube ist Beziehung. Und einzutreten in eine Beziehung. Wir können christlichen Glauben, ich habe ja auch lange Theologie studiert und habe mich immer gefragt, was jetzt eigentlich diese Aufgabe des Theologiestudiums ist. Und die Aufgabe des Theologiestudiums ist, eigentlich herauszufinden, was ist das, was Menschen, oder das zu beschreiben, was ist eigentlich christlicher Glaube. Aber das Studium der Theologie allein hat es nie geschafft, zumindest nicht bei mir, diesen Glauben lebendig zu halten. Das Studium hat es enorm befruchtet, hat mich in ganz viele Fragen geführt, auch manche Antworten mir gegeben, aber eben auch viele Fragen aufgeworfen. Und deshalb ist Glaube eben nicht nur ein reines Denken, sondern hineingehen in eine Beziehung. Kann ich noch die nächste Folie mal angucken? Genau, an der Stelle sind wir jetzt. Deshalb heißt es eben im Johannesevangelium in einem der Ich-Bin-Worte von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrheit ist für uns eigentlich eine abstrakte Größe, etwas sehr Objektives, aber an dieser Stelle ist es komischerweise eine Person, nämlich Jesus Christus, und zwar eine Person, mit der man in Beziehung treten kann. Nur aus dieser Position, eben der gelebten Beziehung zu Gott, aus dem inneren Kreis, können wir heraus die Dinge eben begreifen. Wir können, also ist wirklich meine tiefste Überzeugung, dass man hier draußen nur bis zu einem bestimmten Punkt weiterkommt, aber dass man hier drinnen in der Beziehung zu Gott und im Gespräch mit Gott und mit anderen die Dinge viel mehr begreifen kann, was es mit Glauben auf sich hat. Paulus beschreibt das so im 2. Korintherbrief, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber es kommt dann im 1. Korintherbrief, im 2. Kapitel kommt es dann so, und da heißt es, Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir also davon sprechen, dass der Glaube an Jesus Christus für uns wahr ist, dann meint das eben keine objektive und keine naturwissenschaftliche Wahrheit. Gott sitzt nicht mit einem langen Bart in den Wolken und guckt runter, und neben ihm sitzt auch nicht Jesus und drumherum schwirrt der Heilige Geist, und wenn wir einmal da hochfliegen, können wir das sehen. So ist es nicht. Wir können die Existenz Gottes mit den Mitteln der Wissenschaft, mit den Mitteln der Naturwissenschaft oder mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft, können wir die Existenz nicht beweisen. Und ich denke, das ist euch klar. Und trotzdem merken wir, dass es da eine Kraft außerhalb unserer selbst gibt. Wir sehen die Spuren Gottes in dieser Welt. Wir sehen die Schönheit seiner Schöpfung. Und wir sehen die Menschen, die so von Gott berührt sind, dass sie anders leben, sich anders verhalten und dass von ihnen irgendwie Gutes ausgeht. Und wir merken, dass sich durch Gebet etwas verändert, dass die Worte der Bibel uns etwas Relevantes zu sagen haben, und in uns macht sich so eine gewisse Gewissheit breit, dass es wahr ist. Was ist Wahrheit? Im Hebräischen gibt es ein Wort, das eigentlich diesen Sachverhalt ziemlich gut trifft. Und das war für mich, als ich mich wirklich gefragt habe, was ist eigentlich Wahrheit, in Anbetracht der vielen Wahrheitsansprüche, die es gibt in dieser Welt, eine gute Antwort. Dieses Wort heißt Emet. Emet. Und wenn man es übersetzt, dann hat das ist ja so übersetzt, dass es manchmal verschiedene Wortbedeutungen gibt und so ein Wort verschiedene, so ein Wortfeld aufmacht. Und neben Wahrheit heißt es auch noch andere Dinge. Beständigkeit, Bestand, Dauer, Sicherheit, Gewissheit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Treue. Wir haben in der Regel ein technisches und ein logisches und objektives Verständnis von Wahrheit. 1 und 1 ist 2, Daniel hat heute eine rote Hose an, ihr sitzt auf einem Sandsack. Wenn man Mehl und Zucker und Schokolade zusammenrührt, kommen Muffins raus. So, das ist unser technisches, unser logisches und objektives Verständnis von Wahrheit. Eine Wahrheit, die ganz offensichtlich ist und die man sofort entdecken muss. Etwas, was jeder sehen kann und eben sofort nachvollzieht. Aber dieses hebräische Verständnis von Wahrheit, das lebt von was anderem, nämlich von einer gewissen Erfahrung der Treue Gottes. Und ich meine, das passt viel mehr zu diesem Anspruch, den Jesus da auch hat, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das, worauf ihr bauen könnt. Aber das kann man nur, wenn man sich mal traut, ne, von außen nach innen hineinzusteigen. Wahr ist, was sich bewährt, was tragfähig ist und was mein Leben trägt. Es mag also auf den ersten Blick schwach und seltsam erscheinen, was wir als Christen glauben. Die nächste Folie bitte. Wir glauben an einen Gott, der Mensch wurde. Wir glauben an einen Gott, der Mensch wurde und der sich kreuzigen ließ. Ein Gott, der Mensch wurde, der sich kreuzigen ließ und auferstanden ist. Wir glauben an einen Gott, der Mensch wurde, der sich kreuzigen ließ und auferstanden ist und durch seinen Geist in denen gegenwärtig ist, die an ihn glauben. Ziemlich abgefahren. Also für uns ist das vielleicht alles klar, aber immer wieder, wenn man auch mal den heilsamen Blick von außen drauf wirft, abgefahren. Krass. Total toll. Und trotzdem resümiert Paulus wie folgt. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen sind. Das ist das Resümee von Paulus, der das durchaus merkt und beschreibt, wie Menschen zum christlichen Glauben stehen. Und er sagt trotzdem diesen Satz, Neues Leben Übersetzung. Was Menschen also auf den ersten Blick als nicht weise anerkennen, erweist sich schließlich als größere und als stärkere Kraft, nämlich als Gottes Weisheit. Wenn wir das mal übersetzen, könnte das heißen, wir glauben an einen Gott, der Himmel und Erde verbindet. Ein Gott, der Himmel und Erde verbindet. Der Gott in der griechischen oder die Götter in der griechischen Religion oder in der paganen Religion, das waren Götter, die sich überhaupt nicht interessiert haben für Menschen. Und es gibt auch andere altorientalische Gottesvorstellungen, wo es auch viele Götter gibt, die Menschen sogar nur erschaffen haben, um sie als Sklaven zu halten. Aber der Gott, an den wir glauben, an diesen einen Gott, ist ein Gott, der Himmel und Erde verbindet. Weiter. Ein Gott, der die Welt mit sich selbst versöhnt. Der nicht mehr die Menschen dazu beauftragt oder von ihnen irgendwelche Opfer fordert, sondern der selbst sich opfert und damit die Welt mit sich versöhnt. Der auferstanden ist vom Tod, das heißt, der zerstörerische Mächte besiegt hat, Mächte wie den Tod und Mächte wie die Sünde, und durch seinen Geist in denen gegenwärtig ist, die an ihn glauben. Ein Gott, der das Kleine groß und das Schwache stark macht. Wenn ihr durch die Bibel geht, ist es eigentlich so ein durchwaltendes Prinzip. Es ist immer das Kleine, immer das Unscheinbare und immer das Schwache, was Gott groß macht. So einen Gott haben wir. Und? Noch eins? Genau. Und der bis heute im Leben von Menschen wirkt. Ich habe euch meine kleine Geschichte erzählt und ich glaube, es gibt viele andere Geschichten, die genauso sind und die auch erzählt werden können. Es ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig auch erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Der hat nicht aufgehört, mit der Bibel im Leben von Menschen zu wirken, auch wenn das sozusagen jetzt unser Kanon ist und die Grundlage, die Quelle, aus der wir unsere Glaubenseinsichten ziehen. Aber er hat nicht aufgehört zu wirken. Ja. Statt Entzweiung wirkt er Versöhnung. Der Gott, an den ich also glaube, ist ein Gott des Lebens. Und ich glaube, dass auch das, was sein kann, für diejenigen, die vielleicht außerhalb dieses Kreises stehen und zweifelnd sind oder reserviert sind oder sehr kritisch sind. Das ist was für diesejenigen sein könnte, Mut zu machen, einmal einen Schritt hineinzuwagen, wenn sie diesen Gott des Lebens kennenlernen. Die Frage ist, was ist unsere Rolle dabei? Nächste Folie. Unsere Rolle ist nicht, dass wir Anwälte Gottes sein müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch sagen, da bewegt und mit Menschen zu tun habt, die überhaupt nicht an Gott glauben. Ich weiß nicht, wie die auf euch zukommen, ob die wertschätzend sind trotzdem oder euch ja, für dumm verkaufen, keine Ahnung, wie es euch da geht. Wir müssen nicht Gottes Anwälte sein und wir müssen ihn auch nicht beweisen. Aber wir dürfen seine Zeugen sein. Das hier ist ein Bild von einem Altar. Matthias Grünewald hat es gemalt. Das ist der Isenheimer Altar, das ist so in Südwestdeutschland. Und dieses Bild ist ein ganz tolles Bild. Hier in der Mitte ist der Christus und mir geht es jetzt um den Typen hier rechts daneben. Das ist Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer, das ist der Zeuge für Jesus Christus. Der sagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Schuld, ja, das die Sünde der Welt trägt. Er weist auf ihn hin. Ja, er weist auf ihn hin. Manche Theologen im letzten Jahrhundert fanden dieses Bild so toll, dass sie sich den Ausschnitt genommen haben von dieser Hand und sich das an die Wand gehängt haben, um sich daran zu erinnern, nicht wir sind Gott und es ist nicht unsere Aufgabe, uns zu offenbaren und ihn zu offenbaren, aber wir haben die Aufgabe, auf ihn hinzuweisen. Es wird Menschen geben, für die seid ihr genau die Richtigen. So wie es damals für mich Menschen waren, die mich da eingeladen haben und mitgenommen haben. Und es wird Menschen geben, für die seid ihr nicht die Richtigen. Dann sind andere für sie die Richtigen, die ihnen von Gott erzählen können. Wenn wir dann in die Tiefgängergruppe gehen, für diejenigen, die daran Interesse haben, hätte ich folgende Ideen und Vorschläge, wie wir weitermachen können. Erstens, die Frage ist Gott und ich, wie finde ich Zugang zu Gott? Wie kann ich die Beziehung pflegen? Da geht es um die Frage, wie bewege ich mich in dem Kreis und in den Kreis? Oder wir können reden über Glaube und Zweifel. Wenn wir über Wahrheit reden, können wir auch über Glaube und Zweifel reden. Wie verhalten sich die beiden zueinander eigentlich? Wie gehe ich mit Zweifeln um? Darf ich zweifeln? Oder eben auch nicht? Oder Gott, die anderen und ich, das ist jetzt so der letzte Part, den ich hatte, wie kann ich meinen Glauben offen leben und bekennen. Wie kann ich von Gott Zeugnis geben, auf ihn hinweisen, so wie Johannes der Täufer auf dem Bild. Diesen Fragen können wir nachgehen. Vielleicht gibt es auch was anderes, was euch viel mehr beschäftigt und wo ihr sagt, da will ich jetzt drüber reden oder da habe ich noch mal eine Frage. Ich habe jetzt ganz viel geredet. Ich weiß nicht, ob ich dein Monopol auf lange Reden angegriffen habe, lieber Daniel. Aber ich wünsche euch, dass es wenigstens ein oder zwei Impulse gab, die für euch heute wichtig waren, vielleicht für jeden was anderes, die euch irgendwie weiterbringen und weiter auf die Spur bringen, die was angestoßen haben am Ende. Am Ende würde ich es gerne nochmal bündeln, und zwar mit diesen zwei großen Worten, Glaube und Wahrheit, und habe dazu zwei Thesen, wie ich das definieren würde. Glaube ist Beziehung und Wahrheit ist, was trägt. Ich danke euch. Amen.